SWR 2 Forum.
Klimarettung mit Kernspaltung. Wie sinnvoll ist die Atomkraft? Am Mikrofon ist Thomas Ihm. Die Kernenergie steht möglicherweise vor einem Comeback. Sie stillt den Energiehunger, aber sie produziert keine Klimagase. In Deutschland, das die Meiler vom Netz nimmt, ist der Ausstieg aus dem Atomausstieg keine politische Option. Weltweit werden dagegen neue Atomkraftwerke gebaut. Sollten wir wegen des Klimas die Laufzeiten verlängern, sind die Reaktoren von heute sicherer als die von gestern? Und was passiert mit dem Atommüll? Darüber diskutiere ich mit Jakob Schland, Fachjournalist vom Berliner Tagesspiegel, Professor Dr. Christian von Hirschhausen, Ökonom und Energieexperte am DIW, dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, und Dr. Anna-Veronika Wendland, sie ist Technikhistorikerin am Marburger Herder-Institut und in Deutschland eine der Stimmen, die für die Atomkraft eintritt. Ausgerechnet jetzt, wo der Atomausstieg in trockenen Tüchern ist und die letzten Meiler bis 2022 vom Netz gehen, da rufen Sie dem Land zu: Moment mal. Wir haben jetzt eine Dreiviertelstunde Zeit, über das Für und Wider der Atomenergie zu sprechen, aber lassen Sie mich zuerst eine persönliche Frage stellen. Was hat Sie, Frau Wendland, bewogen, sich gegen die Mehrheitsmeinung der Politik und der Gesellschaft und selbst der Atomwirtschaft zu stellen und von einer Gegnerin zu einer Fürsprecherin der Atomkraft zu werden?
Ja, das sind natürlich zwei unterschiedliche Dinge. Ich habe mich öffentlich zur Kernenergienutzung vor allen Dingen deswegen geäußert, weil ich gesehen habe, dass Deutschland zuerst aus der Kernenergie aussteigt und dann erst aus der Kohle und jetzt auch zunehmend in die Situation kommt, die erneuerbaren Energien mit Gas, mit neuen Gaskraftwerken backuppen zu wollen. Und da habe ich mich schlicht aus im Rahmen dieser Klimadebatte zu Wort gemeldet. Aber meine Meinungsänderung zur Kernenergie, die liegt davor. Das hat mit meiner Forschungsarbeit zu tun. Also ich habe über lange Jahre hinweg für meine Habilschrift in Kernkraftwerken geforscht, über Reaktorsicherheit, menschlichen Faktor, Arbeitswelten der Kerntechnik. Und da ist das dann so allmählich erst entstanden, dass ich mich von meinen ursprünglich atomkritischen Positionen entfernt habe.
Also Sie hatten kein Damaskus-Erlebnis in diesem Sinne, dass Sie vom Paulus zum Saulus wurden.
Das will man immer so gerne erzählen, also dass da fuhr der Blitz herab und dann sieht man die Sachen plötzlich ganz anders. Und so war das natürlich nicht bei mir, sondern das war eine ganz lange Distanzierungsgeschichte, auch weil die Anti-AKW-Bewegung ist ja auch ein soziales Milieu und das war mein Milieu. Ne? Also ich stamme aus demselben Milieu wie so viele andere Grüne. Und da muss man erstmal, wenn man dann so eine Distanzierungsbewegung macht, auch eine Menge, ja, bekommt man auch eine Menge persönliche Probleme. Und das war überhaupt nicht so einfach, das stimmt.
Herr von Hirschhausen, Sie lehnen die Atomenergie aus vielerlei Gründen ab. Auch an Sie zuerst eine Frage zur Großwetterlage. Anders als in Deutschland ist die Atomenergie weltweit kein Auslaufmodell. Finden Sie es richtig, vielleicht auch wichtig, hier in Deutschland die Frage des Ausstiegs doch noch ein Weilchen offen zu halten?
Also zum einen möchte ich erstmal sagen, dass ich die Atomenergie nicht ablehne. Da könnte man auch die Schwerkraft ablehnen. Die Atomkernenergie, um präzise zu sein, ist eines der faszinierendsten Phänomene, was die alten Griechen schon befragt haben und wo sich im 20. Jahrhundert so eine Mischung aus Wissenschaft und Militärinteressen entwickelt haben. Erst war die Wissenschaft, später kamen Militärinteressen dazu. Deshalb ist es auch falsch, von Atomkernenergie als einer konventionellen Energieform zu sprechen. Atomkernenergie ist alles andere als konventionell. Es war nämlich niemals das Ziel, Strom zu produzieren.
Aber heute ist es das Ziel, Strom zu produzieren, nein, und wir denken dabei an den Klimawandel. Also das ist jetzt die Frage. Nee. Sollten wir wegen des Klimas vielleicht doch noch ein bisschen zurückhaltend sein?
Nee, da muss ich Sie korrigieren. Die Idee, Strom zu produzieren, hat Leslie Groves gehabt 1945, weil er die Atomphysiker, waren das ja überwiegend, in Chicago halten wollte, damit die das Plutonium für die US-Atombomben weiter produzieren könnten und nicht an ihre Universitäten zurückgingen. Da hat er gesagt, versuch doch mal Strom zu produzieren. Das haben die dann auch gemacht. 1957 ist in Shippingport der erste Meiler ans Netz gegangen. Der war 6-mal teurer als der Kohlestrom. Heute ist Atomenergie 5-6-mal teurer als die Erneuerbaren. Deshalb ist es auch unsinnig, jetzt zu Ihrer Frage, jetzt über potenzielle Laufzeitverlängerungen zu sprechen. Die sind teuer, die sind gefährlich und sie behindern die sozial-ökologische Transformation. Ich freue mich aber sehr, dass Frau Wendland eben gesagt hat, dass wir in Sachen Kohleausstieg und Erdgasausstieg ja einen gemeinsamen Nenner haben. Je schneller der kommt, desto besser. Die Differenz wird darin bestehen, dass wir über die Erneuerbaren unterschiedlicher Meinung sind. Aber das ist auch eine
Schauen wir mal.
Das ist auch eine Entwicklung, was ich noch sagen wollte, die wir aus der Kernenergie noch gar nicht so lange gehört haben. Ja, die Kernenergie-Szene hat sich gar nicht so stark für den Klimawandel interessiert, wie jetzt vielleicht Veronika Wendland.
Aber das war jetzt sozusagen auch der Anlass, weshalb wir nochmal auf das Thema aufgestiegen sind, weil es ja auch in der Politik und vermehrt auch von vielen Experten so diskutiert wurde. Aber wir kommen auch gerne nochmal zurück auf die Genese der Atomkraft, das sollten wir auch. Herr Schlant, der Klimagipfel in Glasgow hat weder die Renaissance der Atomkraft eingeleitet, noch den Ausstieg aus der Kohle festgezurrt. Die Katastrophe von Fukushima hat in Deutschland ja damals einen Paradigmenwechsel eingeleitet. Hat der Klimawandel Ihrer Ansicht nach die Kraft, die Stimmung noch einmal zu drehen Richtung Atomenergie?
In Deutschland definitiv nicht. Hier sind viel zu starke historische Interessen unterwegs, die Kernkraft mehr oder weniger rundheraus ablehnen, mit sehr großem Konfliktpotenzial für die Gesellschaft. Das wird sich kaum jemand antun bei einer grünen Regierungsbeteiligung, wie sie ja jetzt mehr als im Raum steht, sondern sehr wahrscheinlich ist. Sowohl bei Jamaika als auch Ampel ist das komplett ausgeschlossen. Hinzu kommt, dass die Kernkraftwerksbetreiber ja auch gar nicht mehr wollen. Ich habe mir da mal aktuelle Zitate rausgesucht. Der E.ON-CEO, also der Vorstandschef, hält die Debatte für befremdlich. Sie kommt viel zu spät und nützt keinem mehr. RWE, der zweite richtig große Betreiber in Deutschland, sagt, die Kernkraft hat sich erledigt. Wir können allerdings natürlich darüber sprechen, ob es ein Fehler war. Auf die Debatte lasse ich mich sehr gerne ein. Ich würde mich als klassischen Kernkraftgegner, das liegt auch an der Geschichte, ich war bei Tschernobyl 6, 7 Jahre alt. Das hat unglaublich Eindruck bei mir hinterlassen. Und ich glaube auch nicht, dass die Kernkraft eine gute Technik ist. Aber in der Abwägungsfrage dieses sehr, sehr dringlichen Problems Klimawandel kann man durchaus übergeordnet zu einer anderen Einschätzung kommen. Was heißt das für Deutschland? Gar nichts. Hier ist die Sache wirklich rundheraus erledigt. Das wird sich kein Politiker antun. Jetzt auf den letzten Metern, die letzten Kernkraftwerke gehen Ende nächsten Jahres vom Netz. Alle Pläne sind gemacht, alle Rückbaumaßnahmen sind geplant. Das Personal geht in Rente, mal etwas platt gesagt. Die Politik könnte das eventuell noch retten, indem sie sagt, wir übernehmen die staatlich. Aber ich möchte den Politiker sehen, der in dieser operativ wirklich unsicheren Situation, es muss neue Brennstäbe bestellt werden, man muss gucken, wie man die Mannschaft zusammenhält, der da die politische Verantwortung übernehmen möchte in einem gesellschaftlich kernkraftfeindlichen Milieu, in einer Gesellschaft, die die Kernkraft immer noch großenteils ablehnt. Das halte ich wirklich auch ohne die Grünen für vollkommen ausgeschlossen.
Wenn man Kann den ich Fokus vielleicht dazu was sagen? Zu dieser
Gerne, Frau
Frage,
Wendland, denn, ja.
Ja, gerade weil ich halt auch tatsächlich ja Feldstudien auf diesen Anlagen gemacht habe und immer noch mache und eigentlich auch einen ganz guten Einblick habe in die technischen Gegebenheiten da draußen auf den Anlagen, aber auch zu der Frage, wie sieht es denn mit der Akzeptanz aus? Und da muss man halt sagen, ja, diese Dinge ändern sich halt mit der Zeit, ne? Also wir sehen jetzt Umfragen, dass dieser immer wieder beschworene Anti-Atom-Konsens der Deutschen offensichtlich nicht mehr existiert. Das steht jetzt in mancher Umfrage 40-60, in anderer 50-50. Also wenn man den Leuten nämlich die Frage stellt, wie steht's denn mit einem Instrumentarium für den Klimawandel, dann sind erstaunlich viele dann doch bereit, über Kernenergie nochmal nachzudenken. Also das wollte ich nur nochmal erwähnen, damit nicht der Eindruck entsteht, wir stünden hier jetzt immer noch genauso wie kurz nach Fukushima, ne, mit einer überwältigenden Nicht-Akzeptanz der Kernenergie in Deutschland. Also selbst in Deutschland
korrekt,
tut sich
ja
was. So, ja. Und jetzt die Frage natürlich, was machen die Betreiber und was sagen die Betreiber. Das ist selbstverständlich. Die Betreiber folgen dem Gesetzgeber. Die können überhaupt nichts anderes machen. Wenn die jetzt hingingen und ihre Deals mit dem Gesetzgeber über einen Haufen würfen, wäre es tatsächlich sehr verwunderlich. Die haben Entschädigung bekommen. Sie haben richtig eben erwähnt, Herr Schland, dass wir Rückbaupläne haben und Planungen für diese Pläne. Ich habe die Rückbaupläne selber hängen gesehen in dem Kraftwerk, in dem ich meine Feldstudien mache. Da steht dann bis 2034, 2038 jede einzelne Armatur, wann die zersägt wird. Also so gesehen ist das richtig. Andererseits, Ingenieure machen sehr, sehr viele Pläne. Und ich weiß das von ungeheuer vielen Beobachtungseinsätzen in Kernkraftwerken, dass solche Pläne auch zeitverschoben werden können. Ne? Also das ist überhaupt kein Rocket Science, einen Rückbauplan um mehrere Jahre zu verschieben. Man hat ihn geplant und natürlich könnte man ihn, würde man angewiesen. Und hier kommen wir zu dem springenden Punkt, nämlich des politischen Willens. Wenn wir uns jetzt vorstellten, eine Regierung würde tatsächlich die Klimakrise für gegeben ansehen und das Gerede vom Klimanotstand, was wir allenthalben hören von allen möglichen Politikern, ganz besonders von den Grünen, tatsächlich dieses Gerede in ernsthafte Taten umsetzen, zum Beispiel in eine Klimanotstandsverordnung, die dafür sorgt, dass wir hier vor 2030 wirklich auf die CO2-Ausstöße kommen, die wir eigentlich bräuchten, um überhaupt nur das Urteil des Bundesverfassungsgerichts erfüllen zu können, ja, dann wäre tatsächlich so eine Chance noch, ja, also dass eine Regierung sagt, das ist natürlich hypothetisch, aber ich will es damit nur sagen, es ist nichts unmöglich, denn wir hatten auch in der Geschichte andere Situationen, in denen man in einem Jahr nichts von all den Entwicklungen voraussah, die dann im Jahr darauf geschehen sind. Und solche disruptiven Ereignisse sind selten, aber siehe Mauerfall, es hat sie gegeben. Und das wäre für mich tatsächlich der einzige, also die einzige Perspektive, die noch was ändern könnte. Also da entweder ein disruptives Ereignis oder, ja, oder tatsächlich eine größere Einsicht in unseren Regierungskreisen. Aber ich glaube daran nicht.
Da ist jetzt sehr, sehr viel Konjunktiv in dem, was Sie da gerade gesagt haben. Aber wenn wir auf die Umfragen schauen, die können wir uns ja leicht erklären. Die Idee, die Atommeiler noch ein Weilchen länger laufen zu lassen, weil man sie eh schon hat, weil sie eh bezahlt sind, weil sie eigentlich noch ganz gut in Schuss sind und auch ziemlich sicher sind und weil sie eben keine Klimagase produzieren, da denkt man sich, naja, dann lassen wir sie doch ein bisschen länger laufen. Ist das eine Milchmädchenrechnung, Herr von Hirschhausen?
Also ich kann es auch beantworten, weil ich die Zahlen schon ganz gut kenne.
Aber jetzt habe ich mal Herrn von Hirschhausen gefragt, dann können Sie ja ihm wieder sprechen.
Ja, aber ist ja gut, wenn wir uns hier ein bisschen disputieren, dafür sind wir ja beisammen. Es ist deshalb eine Milchmädchenrechnung, weil Kernkraft nicht wettbewerbsfähig ist gegenüber anderen Energieträgern, und zwar nicht nur kurzfristig, sondern auch langfristig. Wenn ich nochmal auf 1957 zu sprechen kommen darf, da war das Verhältnis 1:7 und wir sind jetzt heute bei 1:5. Das heißt, selbst wenn wir jetzt investieren müssten, und die Franzosen stellen sich, in Deutschland ist die Frage erledigt, und die Franzosen stellen sich ja die Frage, nennen wir es mal 1.500, 2.000 Euro pro Kilowatt, dann ist das hoffnungslos unwettbewerblich, also ökonomisch gegenüber Investitionen in Solaranlagen. Zum anderen, das ist ein wichtiger Punkt, geht damit die Energiewende flöten. Deshalb darf auch weder Erdgas noch Kernenergie, aber Erdgas, fossiles Erdgas natürlich auch nicht, in die EU-Taxonomie. Drittens, das interessiert mich ehrlich gesagt.
EU-Taxonomie, müssen wir ganz kurz erklären, was das bedeutet.
EU-Taxonomie ist der Versuch, den Green Deal für die Finanzwelt zugänglich zu machen, in dem festgelegt
wird. Das ist das große Programm der Europäischen Kommission. Europa soll grüner werden. Sie nennen das Green Deal. Und Sie wollen das also auch durch steuerpolitische Instrumente befördern.
Es soll sozusagen ein Ampelsystem gegeben werden, den Finanzmärkten, welche Technologien als nachhaltig gelten können und damit sowohl private als auch öffentliche Subventionen, private Finanzierung und öffentliche Subventionen entgegennehmen könnten. Dazu gehört natürlich fossiles Erdgas nicht. Da sind wir uns offensichtlich einig. Dazu gehört meiner Meinung nach auch Kernenergie nicht, weil sie in der Do No Harm Regulation, die also prüfen sollte, ob Kernkraft nachhaltig ist, natürlich das Kriterium der Sicherheit nicht erfüllt und nicht das der Wirtschaftlichkeit. Und mein wichtigster Punkt hier, das der Endlagerung. Wenn wir heute entschieden wir lassen die Kernkraftwerke länger laufen, dann geht der schon wackelige Konsens bezüglich der Endlagerung flöten. Dann schaffen wir nämlich keine Akzeptabilität. Ich spreche nicht von Akzeptanz, sondern von Akzeptabilität für die betroffenen Regionen, in denen wir in unterschiedlichen Aktivitäten tätig sind, für ein Endlager, was wir 2031 vom Bundestag beschlossen haben wollen und wo alle Lösungen im tiefen geologischen Endlager sicherer sind als die derzeitige Situation an 20 Zwischenlagern, die höchst gefährlich ist und nicht nachhaltig.
Ja, da hat Herr von Hirschhausen natürlich jetzt mehrere Punkte gebracht, die...
Fangen wir doch mal mit der Endlagerung an. Ich finde das persönlich...
Ja, ich würde ganz gerne, ich komme auf die Endlagerung zu sprechen. Da habe ich ja auch jetzt in der Fachkonferenz Teilgebiete als ehrenamtliche Mitorganisatorin gesessen. Da kann ich tatsächlich einiges zu sagen. Aber
tun Sie mir den Gefallen und antworten vielleicht darauf als erstes, weil das ist ja das allereinfachste Argument, was jeder Mensch versteht. Den Homo sapiens gibt es jetzt seit ungefähr 300.000 Jahren. Ja, unsere Geschichte, unsere Kultur überblicken wir vielleicht etwa 6.000 Jahre. Und der Atommüll soll 1 Million Jahre unter die Erde. Wie kann man das vernünftig erklären?
Das kann man insofern erklären, als dass die Vorstellung der Menschen, es müssten diese 1 Million Jahre um so ein Endlager die Wachleute rumlaufen, halt nicht der Wahrheit entspricht und auch nicht der Konzeption dieser tiefen geologischen Lagerung entspricht, sondern so lange muss man es bewachen, wie man dieses Endlager beschickt, und nach Verschluss ist das Konzept eines Endlagers, dass die Geologie die Wächterfunktion übernimmt. Das bedeutet tatsächlich, das hört sich jetzt komisch an, aber die Endlagerung ist, wenn sie technisch richtig gemacht wird, so konzipiert, dass die Menschen ein Recht auf Vergessen haben bei dieser Endlagerung. Daher ist, ich kann natürlich es gut verstehen, Atomgegner operieren wirklich sehr gerne mit grandiosen und monströsen Zahlen. Und diese 1 Million ist auch speziell in der deutschen Endlagergesetzgebung deswegen veranschlagt worden, weil man sagte, man muss so lange warten, bis dieser Atommüll, der da unten drin liegt, dann wieder die Aktivität des Naturerzes hat, aus dem das Uran ursprünglich mal entnommen wurde. Das ist die Grundlage für diese 1 Million Jahre. Es gibt aber Länder, die sich völlig sicher wähnen mit 100.000 Jahren, was auch schon ein sportlicher Zeitraum ist. Aber zum Beispiel Finnland baut gerade ein Endlager, ist kurz vor Bauende. Das ist auch nicht immens teuer und die veranschlagen halt in ihrem finnischen Granit 100.000 Jahre. Was ich aber noch kurz sagen wollte, weil Herr von Hirschhausen natürlich sehr gerne mit Zahlen operiert, ob sie nun von 1957 sind oder von heute, die dann zwischen 7 und 6 Mal höher liegen als zum Beispiel bei der Solartechnik. Also gucken wir uns die Kosten der laufenden Kernkraftwerke mal an, denn um die geht es ja hier, wenn wir sie Laufzeit verlängerten. Und die liegen halt tatsächlich bei ungefähr 3 bis 4 Cent pro Kilowattstunde. Das heißt, es ist so ungefähr das Level, was auch die Windkraft erreicht. Das kann man in Geschäftsberichten laufender Kernkraftwerke, zum Beispiel in der Schweiz, kann man das entnehmen. Das kann man aber auch an dem letzten Kontrakt, den E.ON jetzt nochmal für sein letztes Kernkraftwerk nochmal gemacht hat, kann man das auch entnehmen. Das heißt, das, was Herr von Hirschhausen da erwähnt, das sind die Kosten von neu gebauten Kernkraftwerken. Und wenn wir uns jetzt anschauen, was die Länder so machen, inklusive Frankreich, dann bauen die natürlich auch sehr stark auf Laufzeitverlängerung und nicht nur auf Neubau. Und da wird natürlich dann werden diese Kosten wesentlich geringer. Wo ich Herrn von Hirschhausen völlig recht gebe, ist, dass Neubauten tatsächlich wesentlich teurer sind als Erneuerbare, weil sie einfach irrsinnig hohe Kapitalkosten haben wegen der langen Bauzeiten, aber auch wegen der Sicherheiten, die gegeben werden müssen. Was man aber nicht vergessen darf, und das ist eben ein ganz wesentlicher Punkt, der in dieser Diskussion immer wieder unterschlagen wird, dass es ja nicht reicht, Einzelanlagen im Vergleich zu betrachten. Wenn man einen einzelnen Windpark mit einem Kernkraftwerk vergleicht, dann kommt man immer zu dem Schluss, der ist schneller gebaut und der ist billiger als das Kernkraftwerk. Aber dieser Windpark hat von seiner Arbeitsverfügbarkeit her halt so schlechte Werte, dass er gebackupt werden muss. Das heißt, wir müssen außerdem für ihn Speicher- oder Backup-Kraftwerke vorhalten. Die müssen wir auch bauen und vorhalten und bezahlen. Und wenn man dann sagt, man will dieses System halt CO2 neutral haben. Kann man es halt auch nicht mit Gaskraft machen. Und wenn man sich dann das gesamte System anguckt, also wir wollen unser System dekarbonisieren und einen Windpark mit Speichern versehen, dann dauert diese ganze Aktion natürlich viel länger als nur der Bau des Windparks und sie ist auch viel teurer als nur der Bau des Windparks, sodass man eigentlich nämlich Systeme vergleichen müsste. Man müsste gucken, wie ein Net-Zero-System mit nur Erneuerbaren aussieht und wie viel es kostet und wie lange es dauert, es zu bauen. Und man müsste gucken, wie viel dieses selbe System unter Beteiligung von Kernkraftwerken, vor allen Dingen schon laufenden Kernkraftwerken, aussähe. Und da kämen wir dann natürlich auf ganz andere Zahlen. Und die liegen dann nicht mehr so weit auseinander, zumal man ja noch veranschlagen muss, dass die Laufzeiten von Kernkraftwerken sehr lang sind. Also neue Anlagen werden auf 60 Jahre veranschlagt oder teilweise bis 80. Windparks halt wesentlich darunter, sodass man eben auch noch veranschlagen muss, dass während der Lebenszeit eines Kernkraftwerks diese Windparks mehrmals verschrottet und neu gebaut werden müssen. Mhm. Und das wäre dann tatsächlich eine faire Rechnung. Da könnte man das nebeneinander legen und dann entscheiden, für welches System man optiert. Aber man sollte tatsächlich mit ehrlichen Vergleichszahlen arbeiten.
Mhm. Darf ich mich da kurz einschalten, Frau Wendland? Das Allermeiste, was Sie gerade gesagt haben, große Zustimmung, das ist eine faire, korrekte Darstellung. Sie haben ja völlig richtig gesagt, neue Kernkraftwerke sind sehr, sehr, sehr teuer, sehr lange Bauzeiten, zumindest die Reaktortypen, die im Augenblick in Europa, in China gebaut werden. Die Briten müssen unglaublich hohe Garantiezahlungen sicherstellen, damit sie überhaupt ihren Reaktor Hinkley Point C in Bewegung setzen konnten, überhaupt die Investitionen auslösen konnten. Sie haben jetzt gerade von einer Gegenüberstellung von Stromsystemen auf Erneuerbaren basierend oder auf Kernkraft gesprochen. Ich glaube aber, diese Frage stellt sich ja gar nicht, weil die 6 Kernkraftwerke, das ist mir sehr wichtig, das nochmal in dieser Diskussion jetzt auch zu betonen, die liefern im Augenblick 11-12% des deutschen Strombedarfs. Die sind also keinesfalls nur Kleinkram, den man komplett vergessen kann. Sie sind jetzt aber auch nicht ein Pfeiler unseres Energiesystems mehr. Das war früher anders. Der Anteil lag deutlich in den 20ern. Unter anderem wegen den Abschaltungen nach Fukushima hat er sich eben jetzt schon so stark reduziert. Zur Systemdienlichkeit. Sie haben diese beiden Systeme gegenübergestellt. Sie haben Gas gesagt. Das ist eigentlich nicht korrekt, dass Gas CO2 emittieren muss. Erdgasverbrennung würde CO2 emittieren. Wenn man jetzt zum Beispiel, was ja auch schon geplant ist, Wasserstoff verbrennt, was ja auch ein Gas ist, das mit Erneuerbaren hergestellt wurde, dann könnte man durchaus Backup-Kapazitäten auch haben, die gasbasiert sind, die molekülbasiert sind, die in Dunkelflauten, wenn kein Wind weht und die Sonne nicht scheint, eben Strom liefern können. Und diese Entwicklung ist eben im Augenblick sehr dynamisch. Da tut sich viel. Die ersten großen Elektrolyseure, die eben aus Strom diesen Wasserstoff herstellen können, werden gerade geplant, entwickelt in Dimensionen, wie wir sie noch nicht kennen. Da ist Deutschland auch relativ großzügig mit Forschungsgeldern, mit Förderungen. Da gibt es eine Wasserstoffstrategie, nennt sich das. Und wir haben eben auch noch andere Möglichkeiten, Flexibilität. Das ist ja das Überstichwort, sozusagen die Überschrift. Man muss zum Beispiel in einer Situation, wo es keinen Windstrom und keinen Solarstrom, auch die kurzfristigen Batterien nicht leer sind, weil wir zum Beispiel eine Woche lang kaum Wind und kaum Sonne haben, da kann man zum Beispiel auch viel über die Nachfrageseite machen. Die Industrie ist sehr interessiert daran, ihre Flexibilität zu erhöhen, dass sie zum Beispiel einen Glasofen mal etwas herunterfahren kann eine Zeit lang, ohne dass es größere Probleme in den Produktionsabläufen gibt. Also wir bauen ja schon an einem System an vielen Stellen, das flexibler wird, das großenteils auf Erneuerbaren basiert. Was zum Beispiel auch zu der Wahrheit dazugehört, ist, dass wir, so wie wir jetzt sehr viel Erdöl, Kohle und Erdgas importieren, dann wahrscheinlich auch viel Wasserstoff importieren müssen, wahrscheinlich auch mehr Strom. Das ist alles richtig. Und zum Abschluss nochmal, also die richtig. Kernkraft hat eine mittelgroße bis kleine Rolle in Deutschland im Augenblick. Und in der wäre sie auch nützlich, wenn wir sie weiter betreiben. Die Kernkraftwerke stehen zum erheblichen Teil im Süden Deutschlands, wo wir zum Beispiel jetzt sehr große, aufwendige, teure Stromleitungen bauen müssen. Sie können auch flexibel bis zu einem gewissen Grad auf jeden Fall gefahren werden, also auch auf Angebot und Nachfrage reagieren. da bin ich bei Ihnen. Wir geben da schon etwas aus der Hand, was nicht unpraktisch ist, sage ich mal.
Aber also eben nur sagen wir jetzt sechs Reaktoren. In dieser Diskussion im SWR2-Forum, ja. Thema Klimarettung mit Kernspaltung, wie sinnvoll ist die Atomkraft? 2-1 für die Atomkraft argumentativ, wenn ich das gerade richtig mitgezählt habe, Herr von Hirschhausen.
Nee, da haben Sie nicht richtig gezählt, weil Herr Schlant ja gesagt hat, dass wir in ein 100% erneuerbares System uns begeben. Und,
zumindest auch, für den Übergang wäre es nützlich, hat er gesagt.
Nee, das habe ich nicht gehört.
Doch, das habe ich auch so gehört.
Nein, also darf ich vielleicht selber das ja, kurz noch darstellen? Also ich würde sagen, es wäre nicht unnützlich, es ist ein kleiner Baustein. Wir könnten zum Beispiel schneller aus der Braunkohle und aus der Steinkohle, die sehr CO2-intensiv sind, aussteigen. Ich glaube, an der Wahrheit führt kein Weg vorbei. Ich glaube nicht, dass die Kernkraft Teil eines klimaneutralen Energiesystems sein muss. Und das ist mir sehr wichtig, ich habe es eingangs gesagt, ich halte diese Frage trotz vielleicht jetzt wackeligerer Umfragen für politisch und auch betriebswirtschaftlich letztgültig beantwortet. Ich sehe es also gar nicht als realistische Option. Ich fand aber auch, Frau Wendland hat sich ja auch auf diese Fragestellung und diese Kritik eingelassen. Ich glaube, da muss man dann auch am Ende unterschiedlicher Meinung bleiben. Aber ich finde, Sie haben da auch sauber argumentiert, Frau Wendland.
Dankeschön. Wenn ich vielleicht noch eins ergänzen darf, die Frage, was reißt die Kernenergie jetzt überhaupt oder ne, was würde sie eigentlich noch reißen? Das ist völlig klar. Ne? Also ich bin auch Realistin genug, um zu sagen, so ist es nun mal in Deutschland. Aber wir diskutieren ja jetzt hier tatsächlich um Dinge. Eben wurde ja schon diese EU-Finanztaxonomie angesprochen. Wir diskutieren um Dinge, die hier schon weit über Deutschlands Grenzen hinausreichen. Und wenn ich schaue, was zum Beispiel unser Bundesumweltministerium macht mit einem 12-Punkte-Plan für die sogenannte Atomwende oder die Vollendung des Atomausstiegs, wo teilweise weit über die deutschen Grenzen hinausgreifende Ambitionen da geäußert werden. Also Unterstützung von Ländern, die gegen Kernenergie optieren, Know-how-Vorhaltung, insbesondere zur Generierung von Widerstand gegen die Einführung neuer Reaktortypen in Europa. Ne, dann sieht man hier, abgesehen von der dezidierten Meinung der Bundesregierung, dass Kernenergie nicht in diese Taxonomie hineingehörte, während hingegen sie beim Gas wesentlich weniger dezidiert ist, weil sie es nämlich selber braucht. Das alles sind für mich Signale, dass wir hier natürlich heute Nachmittag aus Gründen zusammensitzen. Ne, wenn wir jetzt sagen würden, der Drops ist für Deutschland gelutscht, dann müssten wir hier jetzt gar nicht mehr diskutieren. Sondern die Frage ist ja, was passiert da draußen in Europa? Und da sehen wir halt Länder wie Polen oder wie Finnland, Schweden, die Schweiz, die teilweise jetzt auch schon wieder zögert, Frankreich. Also wir sind umgeben von Ländern, oder wenn ich das Land, in dem ich auch geforscht habe, das Land von Tschernobyl, die Ukraine, mit 50% Atomstrom im Netz noch nennen kann. Wir sind umgeben von Ländern, die momentan vor der Frage stehen, wie werden wir unsere Kohlekraftwerke los? Und es gibt ein Land, tatsächlich Frankreich, das es sehr überzeugend geschafft hat, diese Kohlekraft aus seinem Netz zu vertreiben.
Mit 70% Anteil an der Kernkraft.
Ja, natürlich. Das ist ein klassisches Kernkraftland. Es ist auch, da müssen wir gar kein Hehl draus machen. Das hat sehr viel mit nationaler Identität und Grandeur und mit militärischer Kernenergienutzung zu tun. Fakt ist, dass Frankreich 6-mal sauberer seinen Strom produziert als Deutschland im Jahr 20 der Energiewende. Und solche Dinge müssen uns natürlich zu denken geben. Und die geben natürlich auch den Osteuropäern in der Europäischen Union und den Skandinaviern zu denken, bei denen Photovoltaik nicht so richtig brummt. Und all diese Dinge müssen wir halt in dieser Diskussion mitbedenken. Und bevor wir nun ganz die deutschen Kernkraftwerke jetzt noch so schnell für obsolet erklären, wir müssen uns noch mal vor Augen halten, die produzieren zurzeit einen Anteil von Strom, der gesamten in 20 Jahren aufgebauten Photovoltaik in Deutschland entspricht. Das heißt, das sind nicht solche Peanuts. Denn wir haben außerdem den Vorteil, dass das gesicherte Leistung ist. Also diese Kernenergie, die kommt halt nicht heute und will morgen nicht oder umgekehrt, sondern die ist planbar und deswegen ist das eine ziemlich wertvolle CO2-arme Leistung, die da jetzt demnächst aus dem deutschen Netz verabschiedet wird. Und das ist sicherlich doch ein sehr gravierender Punkt. Also wenn wir Richtung Wasserstofftechnologie diskutieren, andere Länder sagen da selbstverständlich, das kann man genauso gut, großen Elektrolyseure kann man genauso gut mit Kernkraftwerken betreiben. Und da sind wir dann im Endeffekt tatsächlich an der Wertentscheidung. Ne? Also wenn man von vornherein sich eine Setzung macht, ich möchte ein 100% erneuerbares System, dann hat die Kernenergie ja a priori nichts drin zu suchen. Wenn man das aber offen lässt und sagt, ich nehme ganz pragmatisch jeden Erzeuger, der das zu einer CO2-armen Stromerzeugung macht und ich habe Kernkraftwerke im Land und ich entwickle neue und ich mache es einfach, dann ist das für meine Begriffe eine akzeptable Lösung, wenn das wirklich in einer CO2-Reduzierung resultiert.
Herr von Hirschhausen, wir wünschen uns im Augenblick ziemlich viel. Wir können uns eine wunderbare Zukunft energiepolitisch ausmalen, ohne Kohle und ohne Atom. Aber wir wissen immer noch nicht so richtig, wie wir da hinkommen. Vieles hängt auch noch in der technischen Entwicklung. Kernfusion ist im Augenblick mehr ein Experiment als wirklich eine Perspektive. Wie könnte denn jetzt eine Strategie aussehen, die anders als es Frankreich macht, anders auch als Polen oder die Vereinigten Arabischen Emirate oder die Türkei, wo über Kernkraft jetzt tatsächlich nachgedacht wird, anders als China und Russland, die sagt, wir schaffen das. Wir schaffen es ohne Kohle, wir schaffen es ohne Atom.
Das ist relativ einfach. Und wir haben das in einer Studie für den European Green Deal für Gesamteuropa auch nachgewiesen. Und zwar auf einer stundenspezifischen Analyse für die Jahre 2030 und 2040, bei denen wir die Klimaschutzziele einhalten, bei denen natürlich auch, und das ist schön, dass wir da einen Konsens haben, fossiles Erdgas relativ schnell verschwindet, was zwar hier als Brückentechnologie bezeichnet wird, was aber de facto von der einschlägigen Industrie als langfristige Option natürlich beibehalten werden möchte. Man sagt, man übergeht jetzt langsam zu Wasserstoff, aber das ist so, wie Oliver Bierhoff 2010 gesagt hat, die Kernkraft sollte eine Transitions-, eine Übergangsenergie werden. Also 100% erneuerbar, stündliche Werte, kostenminimierend unter Berücksichtigung von den Kosten von Kernkraft und, das ist natürlich richtig, unter der Berücksichtigung der Kosten von Elektrolyseuren. Und, das ist vielleicht noch ein interessanter Aspekt, stärkere Dezentralität. Herr Schlant hat eben gesagt, wir müssten größere Mengen von Wasserstoff importieren. Das sehen wir überhaupt nicht. Erstens ist es unklar, wo wir das hernehmen sollen. Zweitens ist es extrem teuer, Wasserstoff zu transportieren. Drittens schwächt das strukturschwache Regionen, die über Elektrolyseure und über lokale Wasserstoffproduktion, zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern oder auch Brandenburg, Wirtschaftskraft erzeugen können. Und es schwächt auch Bürgerinnen und Bürger, die letzten Endes die tragende Säule der Energiewende sind. Ich möchte noch einen kurzen Punkt sagen, weil das bis jetzt noch nicht genannt wurde. Kernkraft ist deshalb so teuer, weil sie gefährlich ist. Es ist bis heute nicht gelungen, Unfälle zu vermeiden. Es ist nicht gelungen, da komme ich jetzt wieder auf Leo Szilard und 1946 zurück, die eigentliche Kernkraftnutzung, die nämlich in der Wiederaufarbeitung und in der Nutzung schneller Reaktoren, indem man nämlich Uranium-238 beschießt und darüber mehr Plutonium produziert, also sogenannte schnelle Brüter zu produzieren, ist bis heute, wir sind im Jahr 2021, nicht gelungen. Und das scheint hier vergessen zu sein. Und ich spreche nicht nur von den großen Unfällen, ich spreche auch von den regulär auftretenden Unfällen. Ich spreche von Nichtverfügbarkeit von Kernkraftwerken, zum Beispiel in Frankreich, aber auch in Deutschland und anderswo, die über die gesamte Zeit im Bereich von einem Drittel liegen. Das heißt, Kernkraftkapazitäten liegen über die gesamte Zeit bei einem Drittel Nichtverfügbarkeit.
Herr von Hirschhausen, wenn ich Sie da unterbrechen darf, das ist auf die deutschen Anlagen bezogen nicht wahr. Ne? Die sind bei Verfügbarkeiten um die 90%, und wenn Sie Verfügbarkeiten von Windkraft von 25-45% und von Photovoltaik in Deutschland von 10% daneben legen, dann nützt das Spiel rund um die Verfügbarkeit nun wirklich nichts in dieser Diskussion. Da sind dann die Erneuerbaren so erbärmlich drunter, dass sie sich im Grunde mit dieser Argumentation ja selber schaden würden.
Die Gefährlichkeit könnten wir durchaus noch mal diskutieren. Es gibt ja jetzt Meldungen aus China, die bauen einen neuen experimentellen Atommeiler am Rande der Wüste Gobi. Der wird mit Flüssigsalz und Thorium befüllt. Fragen Sie mich bitte nicht, wie das funktioniert. Ich will es auch gar nicht so genau wissen. Aber ist es eine Idee, ein kleiner Reaktor, der passt vielleicht so in die Garage, der ist möglicherweise auch viel, viel sicherer. Ist das eine Spinnerei oder bauen die das wirklich?
Ja, meinen Sie mich oder?
Ich frage jetzt mal Herr von Hirschhausen.
Sämtliche Technologien, die Hochtemperaturreaktoren, die Salz schmelzen und vor allem die schnellen Reaktoren bauen auf den Physikerinnen und Physikern der 40er Jahre. Das heißt, das sind die Ideen, an denen man jetzt 70 Jahre rumgeschraubt hat. Die Salzschmelze ist noch die am wenigsten wahrscheinliche. Wenn wir bei dem schnellen Brüder bleiben, dann haben wir gesehen in Deutschland Kalka, in Frankreich Phoenix, in den USA Fermi, in Russland BN 600, 800. Es funktioniert nicht. Und die Idee, dass man jetzt Kernkraftwerke baut mit kleineren Kapazitäten und die als sogenannte Modular ausflaggt, ist vollkommen unrealistisch, weil ich klimamäßig zu keinen Effekt erziele. Ich müsste im Bereich von vierstelligen Reaktoren bauen, um allein auf die Leistung zu kommen, bei denen ich heute mit Kernkraftwerken bin, und vielleicht fünfstellige, das heißt 10.000 und mehr von diesen Reaktoren, wenn ich dann den Marktanteil noch ansteigen lassen wollte. Das haben wir ermittelt auf der Basis von Schätzungen, von sogenannten Skaleneffekten dieser Reaktoren. Das sind Forschungsreaktoren, die haben aber für die Klimadiskussion und für das, wofür sie teilweise in Szenarien auch ausgewiesen sind, keine Relevanz.
Ich würde Herrn von Hirschhausen sogar in der Sache zustimmen, dass diese Art Anlagen, die da teilweise, erstens sind es teilweise erst nur Papierreaktoren oder PowerPoint-Reaktoren, wie man dann so despektierlich immer sagt, oder eben allenfalls als Pilotanlagen vorhanden sind, dass die jetzt momentan in den Klimakampf nicht eingreifen können, das liegt, glaube ich, auf der Hand. Deswegen, also abgesehen davon, dass es da ist jetzt eigentlich durcheinander gegangen, also zum Beispiel diese Schnellreaktoren in Russland, BN 600 und 800, das sind ja große Leistungsreaktoren, die nach dem letzten Endes Kalka-Prinzip funktionieren. Die laufen, nur haben die Russen halt gemerkt, für das, was sie müssten, ja, also sie sollten dann natürlich irgendwann den Atommüll fressen, den die konventionellen Leistungsreaktoren da produzieren, und das wäre tatsächlich unwirtschaftlich, da weiß man einfach, dann müsste man jedem konventionellen WWER russischen Reaktor dann halt einen so einen BNR daneben stellen, um wirklich die Minoren-Aktinide dieses Atommülls dann zu verarbeiten, und das geht natürlich, ist wirtschaftlich nicht darstellbar. Also da würde ich sogar zustimmen. Deswegen glaube ich, diese SMR-Geschichten, die muss man sich ganz differenziert angucken. Da gibt es nämlich manche, die auf bewährten Prozessen beruhen. Und was in den 40ern oder 50ern oder 60ern erfunden wurde, muss nicht deswegen notwendigerweise schlecht sein. Also die Windkraft ist in der Technikgeschichte 3000 Jahre alt und wir sehen, sie ist nicht schlecht. Ne? Das heißt, ich würde nicht operieren mit solchen Anciennitätsargumenten, und was halt aus den 40ern ist, ist zu verwerfen. Das bringt uns sicherlich nicht weiter, sondern wir müssen da ganz differenziert gucken, was ist denn da jetzt wirklich im Gange. Ne? Und dann sehen wir halt da tatsächlich so kleine Anlagen, die im Prinzip kleine Druckwasserreaktoren sind, die aber im Naturumlauf funktionieren. Das heißt, die brauchen im Grunde keinen Strom, um laufen zu können. Die brauchen keine elektrischen Pumpen, sondern das sind dann reine physikalische Gesetze, die den Umlauf im Gange halten. Was bedeutet, bei Stromausfall sind die natürlich dann inhärent sicher. Das sind da solche Konzepte. Aber auch hier würde ich sagen, das ist noch überhaupt nicht gesagt, dass das dann wirklich in einem Massenmarkt sich durchsetzt. Weswegen ich glaube, wenn hier Anlagen in diesen Klimakampf eingreifen können, dann sind das tatsächlich die momentan am Markt sind. Ne? Generation 3 Plus, das sind Anlagen, die haben einen Teil ihrer Sicherheitsfeatures schon im passiven Bereich. Das heißt, sie sind extrem robust für solche Fälle, wie sie in Fukushima passiert sind. Und die sind bereits am Markt zu haben. Ja, das heißt, das ist letzten Endes, glaube ich, die realistische Option. Und dieses Hoffen auf irgendwelche Durchbrüche bei so völlig neuen Reaktorkonzepten, da wäre ich auch sehr skeptisch, weil wir einfach aus der Geschichte der Reaktorentwicklung wissen, wie viel Rückschläge es braucht, um dann schließlich eine Anlage wirklich richtig im Zeitplan und im Kostenplan zu bauen. Das haben die Deutschen irgendwann auch geschafft, aber genau zu dem Zeitpunkt, wo sie es gelernt hatten, haben sie damit aufgehört,
nämlich mit
den Konvoianlagen.
Herr Schlandt, gibt es irgendwo Akteure, die nicht Staaten sind, also Firmen, Unternehmen, die sagen, wir investieren in Atomkraft, wir versprechen uns davon Gewinne?
Ja, die gibt es natürlich. Also Bill Gates zum Beispiel, aber der will ja erstmal Geld verlieren. Wir sprachen ja gerade über diese Small Modular Reactors. Ich bin da übrigens, Frau Wendland, ganz überrascht. Vielleicht kenne ich sie auch nur einfach nicht genug, dass sie das so kritisch sehen. Also bei uns beim Tagesspiegel Background Energie und Klima, da gibt es einen Fachredakteur, der sich hervorragend mit dem Thema auskennt, der sagt, vor 2035 ist da überhaupt nichts zu erwarten aus seiner Sicht. Ja, Unternehmen, die investieren. Also der Kollege von mir, der war gerade in Kopenhagen, wo tatsächlich in so einem Hipsterviertel, wie man neudeutsch sagt, also sehr modeorientierten Viertel auf irgendeiner Fabriketage, die Firma Seaborg eben solche Small Modular Reactors entwickelt und übrigens auch mit diesem Grundprinzip geschmolzenes Salz, was ja besonders sicher sein soll. Das gibt es, ja. Es gibt auch sozusagen Startups, die da im Augenblick große Summen an Risikokapital einwerben. Was ich mich immer frage, ist, ob denen klar ist, und da bin ich ganz bei Frau Wendland, was das auch bedeutet, so etwas an den Markt zu bringen. Es gibt zum Beispiel im Augenblick überhaupt keine Zulassungsverfahren, keine staatlichen, also zumindest nicht in Deutschland, ich glaube auch nicht in der EU. Es ist nun mal eine Technik, bei der wir wirklich alle Risiken ausschließen müssen, unterschiedlichste Risiken, Terrorismusrisiko, aber auch, dass Spaltmaterial verloren gehen könnte. Man muss übrigens auch sicherstellen, dass der Abfall, der dort entsteht, einigermaßen handelbar ist. Das ist wohl bei einigen SMR-Konzepten eine sehr große Schwachstelle. Ja, das gibt es und ehrlich gesagt, ich halte es für ziemlich verrückt. Ich würde da keinen Euro, keinen Cent, wie auch immer, reinstecken.
Herr von Hirschhausen, Sie haben mal gesagt, das DIW hat gesagt, man kann Atomkraftwerke gar nicht versichern. Es findet sich überhaupt kein Versicherer.
Ja, das ist ja eine Basis, eine Binsenweisheit. Die Risiken, und da gehen wir vielleicht doch wieder ins Jahr 1955 nach Genf zurück, das heißt die Konferenz, bei der sozusagen der kommerzielle Durchbruch gefeiert werden sollte, da musste die Teilkonferenz zu den technischen Risiken musste am Katzentisch in einem anderen Hotel gemacht werden, weil die Businessleute nicht stören sollte. Das ist übrigens auch der Grund, warum Kernkraft über die Jahre immer teurer geworden ist, nicht weil die Sicherheitsanforderungen strenger geworden sind, sondern weil man immer den entdeckten Problemen hinterher ist. Und es würde ökonomisch auch gar keinen Sinn machen, Kernkraft zu versichern, weil die Prämie ja so hoch sein müsste, dass die einzigen, die profitieren würden, die Allianz sind, wären. Deshalb ist das eine staatliche Aufgabe, die in Deutschland dann an Unternehmen delegiert worden ist. Wir sprechen hier von Organisationsmodellen. Das ist übrigens, Herr Schlandt, da muss ich Sie korrigieren, Herr Gates nimmt etwas eigenes Geld in die Hand, der nimmt aber vor allem Geld des Departments of Energy in die Hand, und zwar des Argonne National Laboratories und der Idaho National Laboratories, die den überwiegenden Teil der TerraPower-Projekte finanzieren. Das ist ein Mythos, dass das durch privates Geld überwiegend finanziert würde.
Kommen wir zur letzten Frage, denn die Zeit läuft uns auch ein bisschen davon. Und diese letzte Frage geht an Frau Wendland. Sie haben nun wirklich mutig und tapfer Ihre Argumente in die Diskussion geworfen. Haben Sie realistischerweise ein bisschen Hoffnung, dass vielleicht doch wenigstens ein Meiler am Netz bleibt nach 2022 in Deutschland?
Nun, ich kenne meine Deutschen und ich kenne natürlich auch meine Grünen, deswegen würde ich sagen, nein, da habe ich wenig Hoffnung. Aber ich sehe einfach, dass dieses Problem überhaupt nicht auf Deutschland beschränkt ist. Wir werden dieses Problem europäisch lösen müssen und, ich gebe zu bedenken, keiner sollte sich einbilden, dass wir nach 2023 keinen Atomstrom mehr im deutschen Netz haben.
Das war das SWR2-Forum zum Thema Klimarettung mit Kernspaltung. Wie sinnvoll ist die Atomkraft? Und es diskutierten hier Dr. Anna-Veronika Wendland, Technikhistorikerin vom Marburger Herder-Institut, Professor Dr. Christian von Hirschhausen, Ökonom und Energieexperte am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, und Jakob Schland, Fachjournalist vom Berliner Tagesspiegel. Die Moderation hatte Thomas Ihm, und Ihnen dreien herzlichen Dank für diese Diskussion.